Guten Morgen zusammen. Unser erstes Pfingsten. Und ganz herzlichen Dank, dass die ganze Pfingstgeschichte gelesen wurde. Ich liebe die Pfingstgeschichte. Liebt ihr auch die Pfingstgeschichte?
Ja.
Und wenn man die Pfingstgeschichte, der Pfingsten ist ja nicht eine Theorie. Ja, wenn man die Pfingstgeschichte da versucht, was rauszunehmen, dann gibt es die Gefahr, man verliert Pfingsten. Wenn man versucht, Pfingsten zusammenzufassen oder zu erklären oder das Wesentliche hervorzuheben, verliert man Pfingsten. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, was da alles so drinsteht. Manche hören ja nur, was da steht und nicht, was da steht. Habt ihr gehört, dass das beginnt mit schließlich kam Pfingsten und sie waren wieder alle versammelt an einem Ort? Ich habe schon mal, zu Pfingsten war ich eingeladen und lese die Pfingstgeschichte und gucke hoch und ist keiner da. Alle sind im Urlaub, ja. Aber da steht, sie sind alle wieder versammelt an einem Ort. Habt ihr gehört, dass Petrus der Erste ist, der die Predigt mit einem Scherz beginnt? Nicht? Das war ja nicht geplant. Es war ja nicht ein veranstalteter Gottesdienst. Die sind zusammengekommen und es ist was passiert. Und als dann die Ersten sagen, die sind ja betrunken, da springt Petrus auf, das ist sein Stichwort, und sagt, irgendwas wird hier missverstanden. Das ist jetzt nicht gut, ja, bis jetzt war das gut, aber jetzt muss ich was sagen. Und er steht auf und sagt, seine 12 Freunde oder 11, ja, die Jünger waren ja auch zusammen lang unterwegs, ich kann euch sagen, die sind nicht betrunken, es ist ja erst 9 Uhr. So als wollte er sagen, wenn es später wäre, vielleicht, ja. So viele Sachen passieren an Pfingsten, die sind alle ein Teil von diesem großen Geschehen und manches, was da steht, wird auch noch ganz groß gehighlightet und trotzdem weiß keiner, was da eigentlich passiert. Wenn du Pfingsten malen würdest, gell, die Kinder haben jetzt Gelegenheit, Pfingsten zu malen, wenn du Pfingsten malen würdest, was würdest du malen? Die Flammen. Alle Künstler in der Geschichte haben diese Flammen gemalt, aber niemand weiß wirklich, oder es kommt sehr selten vor, was diese Flammen, was es damit auf sich hat. Pfingsten beginnt im Grunde damit, dass Anbetung, dass ein Psalm Realität wird. Pfingsten ist der Startschuss für das Leben im Geist. Und Jesus hatte gesagt, bitte, 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 ich gehe zum Vater, ihr bleibt bitte hier, und sie bleiben an dem Ort, sie bleiben in der Stadt, sie bleiben in dem Raum, sie bleiben beieinander, sie bleiben im Gebet und dann erleben sie zusammen diesen Startschuss. Und ich habe eine, also der Glaube kommt aus dem Hören. Und darum war das toll, dass wir die Pfingstgeschichte gehört haben. Und es war auch nicht kurz, aber ich habe jetzt ein paar Folien, damit man es verfolgen kann, von Psalm 104. Kann man es lesen? Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß, in Ehre und Herrlichkeit bist du gekleidet. Licht umgibt dich wie ein Gewand, du spannst den Himmel aus wie eine Zeltdecke und errichtest über den Wolken deine Wohnung. Du machst die Wolken zu deinen Wagen und fährst dahin auf den Flügeln des Windes. Die Winde hast du zu deinen Boten gemacht und Feuerflammen zu deinen Dienern. Das wird in Hebräer nochmal aufgegriffen, aber da heißt es, deine Engel machst du zu Windes, zu Sturmwinden und die dir dienen zu Feuerflammen. Das passiert, das setzt hier ein zu Pfingsten. Da wird nicht irgendwie ein bisschen belebt oder ein bisschen wachgerüttelt. Die Jünger werden befördert zu Naturgewalten. Und das, was da passiert, das lässt sich nicht mehr einspannen in eine Veranstaltung oder in geschlossene Räume. Das bahnt sich seinen Weg wie Feuer oder Wasser. Das lässt sich nicht mehr koordinieren, was da passiert. Und darum kommt es an dem Tag dazu, dass 3000 Leute sagen, ja, das nehme ich auch. Da bin ich auch dabei. Und darum haben wir gedacht, wenn das schon so ist, dann soll das heute auch so sein und dann wollen wir auch in den nächsten Wochen so viel wie möglich von Pfingsten erfahren und uns so viel davon holen, wie geht. Und man kann die 5 Einheiten sehen. Wir starten heute eine kleine Reihe über das Leben im Geist. Geht das eine? Ja, genau, da ist es wunderbar. Bianca hat uns Folien gemacht dafür. Und die Einheit heute heißt Umkehr, Wiedergeburt und Heiliger Geist. Kleiner ging es nicht an Pfingsten. Umkehr, Wiedergeburt und Heiliger Geist. Und die letzte Einheit heißt, was ist die Bedeutung von Pfingsten für die Taufe? Wir haben eine Taufe angesetzt, ihr wisst es, für den 16. Juli. Und wenn du weißt, dass das bei dir dran ist, warte nicht noch ein Jahr. Nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich wieder eine Gelegenheit, aber es wäre wirklich schade um das Jahr. Gib dir einen Ruck und gib dich irgendwie zu erkennen, das verpflichtet dich im ersten Moment noch zu nichts, aber wir wissen, dass du es überlegst. Und wir starten heute mit dieser Einheit, Umkehr, Wiedergeburt, Heiliger Geist, und das sind schon gleich die drei Hauptinhaltsstoffe von Pfingsten. Wenn Pfingsten ein Lebensmittel wäre und du würdest es umdrehen und die Inhaltsstoffe lesen, dann würde da stehen Umkehr, Wiedergeburt und Heiliger Geist. Und Petrus sagt, kehrt um von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das ist die Umkehr. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wenn du ein Schlaumeier bist, dann sagst du, ja, aber Wiedergeburt steht da ja gar nicht. Nein, aber es steht Taufe. Es steht Taufe, und die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist, steht im Titusbrief. Aber der Reihe nach. Wir versuchen das praktisch. Pfingsten ist eine Praxis, die das Herz erfüllt und nicht eine Theorie. Und ich versuche das so praktisch wie möglich zu illustrieren. Was hat es auf sich mit der Umkehr? Früher sagt man auch Bekehrung, manche sagen Buße. Hinter dem Wort verbirgt sich meistens dasselbe. Was hat es damit auf sich? In Hesekiel 18 wird schon gesagt, Gott will nicht, dass diejenigen, die auf einem nicht so guten Weg sind, den Weg einfach immer weitergehen und dann scheitern und sterben im Abseits zu Gott. Das will Gott nicht. Das wäre zwar verdient, und Gott ist auch ein gerechter Gott, aber er freut sich nicht, wenn das passiert. Gott will nicht, dass Menschen bekommen, was sie verdienen, in diesem Fall, wenn es heißt, zu scheitern und zu sterben. Gott will, dass sie umkehren und leben. Das steht immer wieder. Und dann, wenn sie umkehren und leben, die Praxis ist, dann fallen sie irgendwann auf der anderen Seite vom Pferd und kehren wieder um und leben. Und dann fallen sie nochmal und nochmal und wieder kehren sie um und leben. Und natürlich ist das erste Mal, dass das nötig ist oder dass das passieren kann, ein großes Mal, ein Durchbruch. Es geht tatsächlich, und es geht nicht, weil wir das könnten. Gott sagt nicht, bekehr dich. Es geht, weil er das geben möchte und weil er das möglich macht. Weil er das will und weil er das gibt. Menschen können nicht einfach auf offener Strecke spontan drehen und ihrem Leben selber eine neue Richtung geben. Sie können nicht plötzlich aufhören mit dem, was ihnen nicht gut tut, und anfangen mit dem, was ihnen gut tut. Ich habe mal zu meinem Chef in der Arbeit gesagt, ich habe gehört, Rauchen ist gar nicht gut. Als er gerade dabei war, im LKW zu rauchen, hat er gesagt, na, danke fürs Gespräch. Das war das, was ich wissen wollte. Das war, was mir noch gefehlt hat, um aufzuhören, diese Information. Menschen können nicht einfach spontan drehen. Sie können nicht einfach aufhören mit dem, was Gott betrübt, und anfangen mit dem, was Gott ehrt. Man kann ja seine Gewohnheiten nicht einfach weglegen. Man kann seine Beziehungen, in denen man lebt, nicht einfach aussteigen und in andere einsteigen. Man kann ja seine Erfahrungen und die Erinnerungen und das, was man gelernt hat aus den Erfahrungen, nicht einfach löschen und dann ist es nimmer da und prägt einen nicht mehr. Man kann sich vielleicht spontan entscheiden, mehr Obst zu essen und mehr Sport zu machen. Ab morgen, wenn es nicht regnet. Ja, sowas, das sind die kleinen, das kriegt man hin mit Willenskraft. Aber die kleinen Sachen helfen halt auch nur wenig und die großen gehen nicht einfach so. Richtig viel helfen würde es, wenn jemand schaffen würde, sein übersteigertes Ego und seine Selbstbezogenheit und seine Selbstverliebtheit, seine Selbsteingenommenheit und sein Selbstmitleid zu töten, bevor sein Ego seine Familie tötet. Das würde viel helfen. Das wäre mal eine Drehung. Und das wäre schön, wenn das einfach so gehen würde. Montagmorgen um 9, Terminplaner, ja, jetzt wollte ich das machen. Wenn man da einfach einen Ratgeber lesen könnte und sagen würde, aha, so ist das, ja, wusste ich nicht, Gefahr gebannt, und dann ist alles anders. Aber so läuft es ja nicht mit den großen Sachen. Und das, was wir von uns aus nicht können, das können wir durch eine Intervention Gottes. Und die gehört auch zur Umkehr dazu. Die macht das möglich. Und dazu gehört, das habe ich letzte Woche erst wieder, hat mir jemand sein Zeugnis erzählt, wie er eine Umkehr geschafft hat, an einem sonnigen Tag in einem Hotel in Athen auf einer Dienstreise. Das geht, oft ist der erste Schritt oder das erste, was passiert, dass Gott einem die Augen öffnet und einem davon einen Eindruck vermittelt, wie betroffen und wie bedrückt und wie in Trauer Gott ist über den Zustand deiner Seele. Wie betrübt Gott ist über die Dinge, die du denkst und die fühlst und du machst und die auch Sünde sind, das ist das eine. Und auf der anderen Seite auch betrübt ist über deine innere Leere und deine Einsamkeit und deine Verlorenheit in dieser kranken und sterbenden Welt. Und das ist ein bisschen arg, wenn das kommt, wenn Gott einmal die Augen öffnet. Und ich weiß nicht, wenn man einfach diese Beispiele, denkt man jetzt an große Verbrechen oder an schwere Sünden oder so. Wenn du einen Familienausflug machst und dann stehst du an so einer wunderbaren Aussicht, an so einem Bergabhang und blickst in die Abendsonne und die Natur preist die Güte des Herrn und du stehst da mit deiner Frau und als neugieriger Mensch denkst du einen Bruchteil einer Sekunde, wenn ich die jetzt schubsen würde, würde man mir auf die Schliche kommen. Nur als ein wissenschaftlich interessierter, ja, Hobbykriminologe. Das betrübt Gott, dass das der Gedanke ist, der dir einen Bruchteil einer Sekunde kommt, wenn du in die Anbetung der Schöpfung reinblickst. Und wenn dir darüber die Augen aufgehen, ja, das ist erstmal sehr, sehr ernüchternd. Aber das ist eine Irritation, das ist eine Erschütterung, die du brauchst und die es möglich macht, eine Drehung zu erleben in deinem Leben. Jesus sagt mal, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei Schaden nimmt an seiner Seele? Naheliegende Antwort, nichts, nützt ihm nichts. Und wenn es schon passiert ist, das ist eigentlich der Hauptsatz. Was könnte ein Mensch geben, um seine Seele wieder auszulösen? Und da muss man sagen, leider wieder nichts. Er hat nach und nach seine Seele eingetauscht für Dinge, die ihm im Großen nicht sehr helfen. Und jetzt hat er nur noch ein Ego, da wo vorher eine Seele war. Ich sage es einfach mal überspitzt und in heutigen, wie man es heute sagen könnte. Und Gott liebt dich mehr, als du dich selbst liebst, und darum betrübt ihn dein Zustand oft mehr, als er dich selbst betrübt, und darum macht Gott eine Intervention. Er bringt Erschütterungen in deine Welt, die dir nicht gefallen, damit du wach wirst, damit du mal anhältst auf deinem Weg, und dann fragt dich Gott, dann hat er Gelegenheit, es ist ein Moment Stille, und dann hat Gott Gelegenheit zu sagen, was tust du, wohin gehst du? Kehre um und lebe. Und wenn Gott sagt, kehre um und lebe, dann kannst du plötzlich umkehren und leben. Ohne diese Intervention würdest du niemals runterkommen von deiner Schiene. Ich habe das, glaube ich, mal erzählt, dass ich in der Bahn zu einem Schaffner gesagt habe, ich hatte irgendwie falsche Tickets und dann hatte ich noch Gutschriften und irgendwas, was abgelaufen war und so. Und ich habe gesagt, ich habe nur das, wahrscheinlich ist es nicht das Richtige, können wir da was drehen? Und dann hat er gesagt, das eine, was man nicht kann in der Bundesbahn, ist drehen. Das ist der einzige große Nachteil an der Schiene. Drehen können wir nicht, aber wir können vielleicht was deichseln. Ja, wir sind auf einer Schiene drauf und wir unterschätzen das, was das für ein Act ist, zu drehen. Und dann ist deine Chance, dass es mal nicht nur ein bisschen besser und wieder ein bisschen schlechter und wieder ein bisschen besser wird, sondern dass sich endlich mal was dreht. Und wenn ich mit Atheisten rede, dann ist die erste Frage immer, willst du mich bekehren? Ja, wenn ich sage, grüß Gott, ich heiße Samuel und ich glaube an Jesus Christus, also ich mache das nicht wirklich so, ja, das läuft nicht so ab in der Regel, aber an irgendeinem Punkt sage ich, willst du mich bekehren? Und wenn ich dann sage, nein, das kann ich auch nicht, dann ist gut. Und wenn ich dann irgendwann später sage, was willst du eigentlich für dein Leben? Willst du, dass es mit der Zeit etwas besser und dann wieder etwas schlechter wird und dann liest du wieder einen Ratgeber und dann wird es wieder etwas besser? Oder willst du, dass sich in deinem Leben nochmal im Großen was dreht und eine neue Richtung annimmt und ein neues Kapitel beginnt? Und sagt er, ja, ganz sicher das. Ohne zu zögern. Sehr absurd ein bisschen. Für das Ego fühlt sich Umkehr total falsch und fremd und widersinnig an. Wie sterben, und genau das soll es ja auch. Und für deine Seele ist Umkehr heilsam und befreiend wie eine neue Geburt. Und das ist der zweite große Punkt, die Wiedergeburt. Das ist die Hauptsache heute. Petrus sagt, wir sind wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes und wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich versuche so praktisch wie möglich mal greifbar zu machen. Die meisten von uns kennen das Bibelwort in 1. Timotheus 1, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hast du schon mal erlebt, dass das, was du befürchtest, eintritt? Dass ausgerechnet das, was du befürchtet hast, bei dir eintritt? Hast du schon mal erlebt, dass etwas, was sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist und was du befürchtest, eintritt? Ich habe mal jemanden getroffen in Berlin, der war ein Mitstudent. Der hatte sehr ausgeprägte Flugangst und der ist konsequent nie geflogen. Und dann hat er ein Praktikum gemacht und dann musste er fliegen mit einem kleinen Team von 4 Personen in einem sehr kleinen Flugzeug. Und ausgerechnet an dem Tag gab es Geräusche, gab es Rauch, gab es eine außerplanmäßige Landung, kein Absturz. Aber das Flugzeug war nicht ohne weiteres mehr zu verwenden hinterher. Und er hat gesagt, wie kann das sein, dass jemand, der Flugangst hat und nicht fliegt. Fliegen ist ja sowieso das sicherste aller Transportmittel. Es passiert ja sowieso schon nie, dass irgendwas wirklich Gravierendes, außer auf YouTube. Wie kann es sein, dass der eine Mensch, der sich so davor fürchtet, ein einziges Mal fliegt und dann genau das erlebt, was er fürchtet. Das ist ja fast so, als würde die Furcht machen, dass das Flugzeug rumpelt. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Das ist ein extremes Beispiel jetzt ein bisschen, Aber was denn, wenn es Menschen gibt, die einen Geist der Furcht haben? Was denn, wenn es tatsächlich einen Geist der Furcht gibt, der dich beeinflusst und der darauf hinarbeitet, dass das, was du fürchtest, genau das eine ist, was am Ende passiert? Das, was du vermeiden wolltest. Und da ist mir ganz, also es ist ja ein bisschen komisch auch, ist ein bisschen ironisch. Aber es ist auch sehr, sehr tragisch. Und ich bin jetzt einige Jahre Pastor und ich habe den Eindruck, einige Scheidungen passieren darum, weil Menschen den Geist der Furcht haben und weil das das eine ist, was sie am meisten fürchten und was sie mit allen Mitteln zu verhindern suchen, ganz verzweifelt. Und der Geist der Furcht arbeitet darauf hin, dass genau das eine das ist, was am Ende passiert. Und ich kenne Familien, wo das ähnlich ist, ja, wo die Eltern nur eine große Furcht haben, dass die Familie auseinanderfällt und sich zerstreitet und zerbricht. Und sie haben den Geist der Furcht und der Geist der Furcht beeinflusst alles und lenkt genau darauf hin, dass das, was alle unbedingt fürchten und vermeiden wollen, genau das ist, was am Schluss passiert. Da wird einem ganz übel. Ich weiß nicht, bei mir krampft sich innerlich alles, wenn ich das höre. Und das ist, ich weiß nicht, es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die ängstlich sind, und es gibt einen Unterschied zwischen ängstlich und zwischen den Geist der Furcht haben, zwischen kontrolliert und gesteuert sein von Angst. Und ich bin der Meinung, dass man durchaus bei manchen Menschen sagen kann, dass sie nicht nur ängstlich sind, sondern einen Geist der Furcht haben, der ihr Leben beherrscht. Und der beeinflusst die Gedanken und die Gefühle und die Wünsche und das Verhalten und er arbeitet darauf hin, dass genau das am Ende rauskommt. Und man könnte ja, wie würdest du das nennen, wenn jemand schafft umzudrehen, umzusatteln und nicht mehr den Geist der Furcht hat, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und wir wissen von Johannes, die Liebe treibt die Furcht aus. Was, wenn du umsatteln könntest auf den Geist, der die Furcht austreibt und der nicht macht, dass das, was du fürchtest, Realität wird, sondern die gottgegebenen Hoffnungen Realität werden? Das ist mal eine Drehung. Das ist mal eine andere Sportart. Und was, wie würdest du das nennen, wenn das passiert? Würdest du sagen, der hat sich ein bisschen verbessert? Der hat ein bisschen was dazugelernt? Hat sich entwickelt? Trifft's das? Ich würde schon sagen, der ist ein anderer Mensch. Der ist, wenn man sich einbildet, den zu kennen, dann täuscht man sich. Warum ist das so? Abraham hat Gott geglaubt. Abraham hatte einen Glauben und hat gehofft, wo nichts zu hoffen war, heißt es, gegen Hoffnung. Er hat gehofft, da, wo alles, was da ist, dagegen spricht. Eigentlich was anderes erwarten lässt. Und das, was Abraham geglaubt hat, das, was Abraham gehofft hat, das ist Realität geworden. Mit dem Glauben kommt einfach nicht der Geist der Furcht. Und wenn jemand schafft, hier umzusatteln, dann hat er sich nicht nur verändert oder verbessert oder gelernt, er ist eine neue Kreatur und er sollte eigentlich einen neuen Namen kriegen. Und jeder, der denkt, ja, der Michael, den kenne ich, ne, das geht lang zurück, wir waren schon damals im Tennisclub oder irgend sowas, ja, der täuscht sich total, der Michael ist nicht mehr der Michael. Und darum werden Menschen in der Bibel tatsächlich umbenannt. Abraham heißt Abraham, Jakob heißt Israel, Kephas heißt Petrus und Saulus heißt dann Paulus. Das ist Wiedergeburt. Und die geschieht, wenn Menschen zum Glauben kommen und getauft werden und den Heiligen Geist empfangen. Und die ist schon mächtig irritierend. Und viele, viele, viele Ehepartner sagen, das ist nicht mehr der Mensch, den ich mal geheiratet habe. Und Paulus, der sonst eher so Prinzipien vertritt, ja, hat an dieser Stelle Verständnis und sagt, ja tatsächlich, das ist der nicht. Und wenn der andere nicht mehr mit dir zusammenleben will, kannst du in dem Fall nichts machen. Und die Kinder sind geheiligt durch die Eltern. So weit geht das. Du bist immer noch derselbe, aber es ist für dich anders zu sein und andere müssen dich neu kennenlernen und neu entscheiden, ob sie noch mit dir zu tun haben wollen. Und das ist das Spannende an jeder Taufe. Ich bin immer, nicht nur eine Taufe ist immer toll, es ist eine Feier für die Gemeinde, es ist ein ganz großes Erlebnis, aber ich freue mich immer am meisten, diejenigen, die getauft werden, neu kennenzulernen auf der anderen Seite. Ich bin immer gespannt, was die für einer werden. Ich bin gespannt, was die dann so, wie die sich verhalten. Eigentlich ist es Schummelei, dass die denselben Namen noch haben hinterher. Und besonders für die, die den Geist der Furcht haben. Andere Menschen, die den Geist der Furcht haben, finden dich dann nicht mehr so attraktiv. Du bist nimmer so ein guter Weggenosse für die. Oder sie finden dich gerade attraktiv und wollen dich plötzlich heiraten. Das habe ich auch schon erlebt. Das nicht bei mir, ja. Ich war in einem Evangelisationsteam und als die den Geist der Furcht losgelassen haben und angefangen haben zu evangelisieren, wie an Pfingsten, hatten die plötzlich alle Freundinnen. Ja, ich kann es nur sagen, was ich erlebt habe. Ja, das ist Wiedergeburt, so weit geht das. Und damit kommen wir zum dritten Punkt und das ist nur ein ganz kleiner, weil die ganze Reihe sich darum geht, den Heiligen Geist. Wenn es weiter nichts ist, was kann man noch sagen in 3 Minuten zum Heiligen Geist? Johannes sagt, Gott ist Licht, Gott ist Liebe und Gott ist Geist. Und die Physiker fangen an zu stottern, wenn sie sagen sollen, was Licht ist. Und die Musiker und die Drehbuchautoren fangen an zu stottern, wenn sie sagen sollen, was Liebe ist. Und die Theologen fangen an zu stottern, wenn sie sagen sollen, was der Geist ist. Und für viele Christen gibt es den Vater und den Sohn und dann noch ein irgendwie, ich weiß nicht. Und das ist ein bisschen schade. Paulus sagt mal in 1. Korinther 2,14, das muss auch so sein, der natürliche Mensch kann nichts von dem wahrnehmen, was vom Geist Gottes ist. Es erscheint ihm wie leeres Gerede, er kann nichts darin erkennen. Und Jesus sagt zu Nikodemus, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und wenn jemand, der vom Fleisch geboren ist, nicht wiedergeboren wird vom Geist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das mit dem Geist ist so wie mit dem Wind. Du hörst sein Rauschen wohl, aber du kannst nicht sehen, woher er kommt und wohin er fährt. Und so sind auch die, die den Geist haben. Man kann wahrnehmen, was sie tun, aber man wird nicht schlau draus. Man kann es nicht nachvollziehen, man kann es nicht vorhersagen. Und an dieser Stelle muss man ein bisschen aufpassen, dass hier kein Holzweg aufgemacht wird. Wenn die Bibel vom Leben im Fleisch und vom Geist redet, dann redet sie nicht von denen, die tun, was der Bauch sagt, ja, und fressen und saufen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die nach dem Kopf gehen, ja, und so die Höhen der Vernunft und des menschlichen Geistes vor Augen haben. Das sind nicht die Alternativen. Wenn die Bibel vom Leben im Fleisch und vom Leben im Geist redet, dann redet sie von einem selbstsüchtigen Leben und von einem Leben, das geprägt ist durch den Einfluss Gottes. Und das versucht von Gott zu empfangen, was die Bibel die Frucht des Geistes nennt und das natürlich auch tut. Das Leben im Geist ist ein Leben, das lernt zu glauben und zu hoffen und zu lieben und Gott zu folgen und von Gott das zu empfangen, was die Seele ernährt und das Leben reich macht. Das ist die Frucht des Geistes. Und wie viele Komponenten hat die?
9.
Danke! 9. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit wissen die meisten nicht. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, könnte man auch sagen, Ausgeglichenheit und Selbstbeherrschung. Und dann steht da danach, und wenn wir schon im Geist leben, dann lasst uns auch aktiv im Geist wandeln und Schritte gehen. Und darum geht es in dieser Themenreihe, darum geht es in den nächsten Wochen, darum geht es hoffentlich auch bei dir zu Hause und in deinem Herzen und in deiner Familie. Dem folgen wir noch in den nächsten Wochen. Amen. Amen. Amen.